Guten Tag, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Schriftsteller Christoph Peters. Dies ist eine Veranstaltung von SWR Kultur in der Reihe SWR Kultur lesenswert vor Ort. Mein Name ist Christoph Schröder und wir sitzen hier auf der Internationalen Kunstmesse Art Karlsruhe. Das ist ungemein passend. Zum einen, weil Christoph Peters Roman Innerstädtischer Tod sehr viel mit Kunst zu tun hat. Zum anderen, weil der Roman Reaktionen hervorgerufen hat, die ganz unmittelbar mit der Freiheit von Kunst und auch deren möglichen Grenzen zu tun haben. Christoph Peters ist ganz sicher einer der klügsten und vor allem auch vielseitigsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwart. Das werden Sie hoffentlich in unserem Gespräch dann auch bemerken. Christoph Peters, schön, dass Sie nach Karlsruhe gekommen sind. Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sie kennen Karlsruhe. Sie stammen vom Niederrhein, aus Kalka, aus Hönnepel, so heißt der Ort. Sie haben an einem katholischen Internat an der niederländischen Grenze Abitur gemacht und dann von 1988 bis 1994 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe Malerei studiert. Wie sind Sie nach Karlsruhe gekommen vom Niederrhein?
Also der Ausgangspunkt war tatsächlich mein Kunstlehrer im Internat, Franz Josef van der Grinden, bedeutender Kunstsammler, selber aber auch Schriftsteller, Kunstschriftsteller, hat viele Ausstellungen eröffnet. Einer der Künstler, die er gesammelt hat, war Horst Egon Kalinowski, der ab dem Ende der 60er Jahre in Karlsruhe Professor war. Und von dem hingen grafische Arbeiten in unserem Internat, Gastung zum Teil in den Aufenthaltsräumen. Und ich fand ihn damals unglaublich eindrucksvoll als Schüler und hatte mich dann, als ich beschlossen hatte, dass ich Malerei studieren wollte, als einen der Lehrer, bei denen ich gerne studieren würde, auf meine Liste genommen und habe mich dann eben in Karlsruhe beworben und wurde eben schon als Schüler im Jahr 1985 in der 12. Klasse irgendwie ausgewählt, dass ich also einen Studienplatz bekommen würde. Und seit der Zeit bin ich dann auch immer regelmäßig nach Karlsruhe gefahren, bevor ich das eigentliche Studium aufgenommen habe, um Kalinowski die Arbeiten zu zeigen, die ich noch als Schüler gemacht habe, dann als Zivildienstleistender gemacht habe. Und dann konnte ich 88 dann irgendwie richtig in seine Klasse kommen.
Ich glaube, er war bis 1989 hier in Karlsruhe, genau. Wenn ich das richtig gelesen habe. Wie denken Sie zurück heute an diese Zeit in Karlsruhe, auch im Hinblick darauf, wie sich Ihnen, naja, das, was man vielleicht Kunstbetrieb nennt, dargestellt hat? Was war das für eine Zeit?
Es war eine Zeit des Umbruchs, die auch dann in diesen Umbrüchen dazu geführt hat, dass ich mich ein bisschen entschieden habe, nicht so erst eine malerische Karriere zu versuchen, sondern mich mehr der Literatur zugewandt habe. Das, was mich in der Kunst vorher interessiert hatte, war eigentlich immer noch das, was so Leute wie Beuys und Tapies, die amerikanischen Expressionisten, verkörpert haben. Also eine Kunst, die sehr stark auch mit spirituellen, religiösen, parareligiösen, existenziellen Erfahrungen gearbeitet hat. Und in den 80er Jahren gab es dann einerseits die postmoderne Konzeptkunst, wo große Rauminstallationen gemacht wurden, die ganz anspielungsreich waren, aber für mich damals irgendwie überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Und auf der anderen Seite gab es die neuen Wilden, die für mich, der ich sehr stark formorientiert durch Franz Josef van der Grinden geprägt war, auch nicht so richtig das war, was ich mir vorstellen konnte. Gleichzeitig war Kalinowski in der Karlsruher Akademie gefürchtet und verschrien, weil er war der letzte Lehrer an dieser Akademie, der darauf bestand, dass die Leute gegenständlich zeichnen und malen, bevor sie irgendwie ihre eigenen künstlerischen Visionen entwickeln. Ich fand das ganz gut, weil ich hatte irgendwie 6 Jahre freie Arbeit hinter mir und hatte das Gefühl, das hat sich irgendwie ein bisschen totgelaufen und ich brauche jetzt als Künstler mal einen anderen Ansatz. Also habe ich erstmal 1,5 Jahre lang Tag für Tag mir Stillleben aufgebaut und irgendwie 8 bis 10 Stunden gemalt und gezeichnet, Eimachgläser, Blumen, Brote, alles, was man so arrangieren konnte. Dann bin ich im Sommer in den Parks und in die Wälder gegangen, in die Berge gefahren, habe dort vor Ort gezeichnet. Und natürlich gab es auch Aktzeichnen, was ich auch gemacht habe. Da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt erstmal gar nicht primär Kunst machen, sondern dieses Handwerkszeugs irgendwie lernen. Weil Kalinowski für mich sehr überzeugend gesagt hat, wenn ihr nicht sehen lernt und euren Blick immer weiter schärft, dann könnt ihr auch nicht beurteilen, was ihr malt, wenn ihr irgendetwas malt, was euch selbst ausdrücken soll. Das hat mich irgendwie überzeugt und ich habe tatsächlich während dieser 1,5 Jahre eine Schulung durchlaufen, die mich dann selbst frappiert hat. Ich hatte damals eine Freundin in Mainz und ich bin dann immer hin und her gependelt. Plötzlich, nachdem der Winter vorbei war und die Bäume wieder ausschlugen und ich von Karlsruhe mit dem Zug Richtung Mannheim fuhr und da sind so Wälder, war ich völlig frappiert, wie komische Bäume, die hier in Süddeutschland hatten. bis ich festgestellt habe, wenn ich nach Norden fahre, gibt es dieselben komischen Bäume, die es offenbar in den 22 Jahren davor in meinem Leben nicht gegeben hat, bis ich realisiert habe, dass offenbar mein Wahrnehmungsapparat, mein ganzes inneres Verarbeiten von Informationen durch diese anderthalb Jahre gegenständliches Zeichnen einen solchen Fortschritt gemacht habe, dass ich einfach viel, viel größere Mengen von visueller Information verarbeiten und umsetzen konnte und deswegen die Bäume auf einmal eine Komplexität hatten, wo vorher nur grüne Farbflächen gewesen waren.
Und dieses genaue Hinschauen und auch diese handwerkliche Sorgfalt und dieser Blick auf das Material ist ja wahrscheinlich etwas, was dann dem Schriftsteller Christoph Peters ebenso zugute gekommen ist.
Auf jeden Fall. Also ich bin ganz lange beim Schreiben immer von visuellen Dingen ausgegangen. Es ist bis heute eigentlich so, wenn ich einen Roman konzipiere, ich schreibe nichts, ich mache keine Konzeptskizzen, sondern ich habe quasi einen inneren Film, den ich immer weiter ausbaue, den ich dann auch unterfüttere, wenn ich an anderen Orten bin, indem ich da hinfahre, Fotos mache, manchmal auch Zeichnungen mache tatsächlich von Räumlichkeiten, um genau zu wissen, was kann wer von welcher Position im Raum aus tatsächlich sehen. Und insofern ist diese ganze Erfahrung des Umgangs mit visueller Information für das Schreiben auf allen Ebenen absolut zentral gewesen für mich.
Sie haben 1999 Ihren Debütroman veröffentlicht, Stadtland Fluss. Ein ganz toller Roman, bis heute auch noch ein ganz toller Roman, auch ein sehr erfolgreicher Roman. Man kann ja davon ausgehen, Sie haben nicht aufgehört, sich für die bildende Kunst zu interessieren und gesagt, jetzt schreibe ich, sondern Sie haben schon immer geschrieben wahrscheinlich. Was war das für ein Prozess, das Schreiben und die bildende Kunst nebeneinander und wie hat das eine dann die Überhand bekommen?
Ich habe tatsächlich immer beides gemacht. Schon als Grundschüler habe ich mir Geschichten ausgedacht, damals Abenteuergeschichten in der Wildnis. Ich wollte sowas werden wie Heinz Sielmann oder Professor Chimek, Tierfilmer, Tierforscher. Und da ich das als kleiner Junge nicht konnte, habe ich mir solche Abenteuer ausgedacht und die dann illustriert, also als 7-8-Jähriger schon. Dann habe ich als 14-15-Jähriger im Rahmen des großen pubertären Melodrams angefangen, dramatische Gedichte zu schreiben und die dann irgendwie mit expressionistischen Holzschnitten zu illustrieren. Und dann ging das irgendwann auseinander, aber so mit 15 wusste ich eigentlich, ich wollte Maler und Dichter werden und Dichter damals noch und daraus ist dann irgendwann Erzähler geworden, Gedichte schreibe ich nicht mehr so viel und ich habe ganz lange beides gemacht. Ich habe also auch während des Studiums immer wieder mir Auszeiten genommen und an literarischen Texten gearbeitet, die dann auch in der Klasse vorgestellt. Kalinowski vor allen Dingen war ein sehr belesener, bildender Künstler, der das immer gut fand, wenn ich dann mit Texten kam und die haben wir dann in der Klassenbesprechung genauso diskutiert wie sonst meine Zeichnungen. Meistens kamen die Texte besser weg als die Zeichnungen, muss man sagen. Es gab bei mir künstlerisch immer so einen Bruch. Ich habe entweder ganz streng konstruktivistische Sachen gemacht oder aber völlig wilde, nahezu informelle Zeichnungen. Und diese Mischung aus emotionalisierter Improvisation auf der einen Seite und Konstruktion, Komposition, strenge Form, habe ich in der bildenden Kunst nie wirklich zusammenbekommen. Und irgendwann habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich da sowohl eine komplexe Architektur eines Textes bauen kann, genaue kompositorische Konzepte umsetzen kann und gleichzeitig aber im Detail in den ganz existenziellen Ausdruck komme und die Themen und die Abgründe, die Obsessionen fassen kann, die mich sozusagen auf der Expressionsseite interessieren. Und dann war für mich irgendwie klar, da ich diese beiden grundlegend in mir vorhandenen Ausdrucks- und Formbedürfnisse in der Literatur zunächst mal besser zusammenbekomme als in der bildenden Kunst, dass ich meinen Schwerpunkt da setze. Und dann kam dazu, dass sich der Markt eben Ende der 80er auch sehr veränderte und das, was dann im bildenden Kunstmarkt passierte, mich eigentlich nicht so interessiert hat, dass ich gedacht habe, dass ich da reingehen wollte. Da schien mir damals der Literaturbetrieb irgendwie noch existenzieller in den Themensetzungen.
Ist das so geblieben?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe eigentlich weder Lust, Kunstmarkt-Bashing noch Literaturbetriebs-Bashing zu machen, sondern ich glaube einfach, es gibt in beiden Segmenten alles. Und irgendwie die Bandbreite ist groß und es gibt großartige Dinge, die ganz existenziell sind, die großartig geglückt sind, die eine unglaubliche Kraft haben, sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur. Und es gibt natürlich daneben alle möglichen kommerziellen Nischen, die bedient werden. Es gibt Zeugs, was hochgeschossen wird, weil es kurzzeitig den Zeitgeist in einer Weise bedient, dass alle was damit anfangen können und dann verschwindet es wieder. Also ich glaube, die Marktlagen sind eigentlich komplex und wenn man hier durch die Hallen geht, dann sieht man ja auch, dass da Kunst für ganz, ganz, ganz unterschiedliche Käufergruppen da ist. Man kann nicht sagen, das ist jetzt die Avantgarde hier, wie jetzt irgendwie bei der Documenta oder so, sondern du hast hier eben Kunst, die sich an ganz, ganz unterschiedliche Käuferschichten wendet und dementsprechend auch völlig anders aussieht.
Ich wollte Sie auch nicht dazu animieren, auf einer Kunstmesse Kunstmarktbashing zu betreiben.
Gerade eine Kunstmesse könnte dafür genau der richtige Ort sein.
Über das Verhältnis von Konstruktion und Improvisation im Schreiben können wir vielleicht gleich noch reden. Ich würde noch einen kleinen Moment bei der bildenden Kunst bleiben. Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so mit Beginn der Pandemie, also so um 2020, angefangen, wieder Zeichnungen zu veröffentlichen, und zwar sehr aufwendig gezeichnete Tuschezeichnungen sind das, glaube ich, von japanischen Teeschalen in einer sehr speziellen Technik. Können Sie dazu was sagen? Was sind das für Zeichnungen? Warum haben Sie damit wieder angefangen?
Ich hatte ja eigentlich durchgehend gezeichnet, aber ungefähr 25 Jahre lang nur kleine Zettelzeichnungen gemacht. Irgendwie nie größer als 10 mal 10 oder maximal 12 mal 12 Zentimeter, zum Teil sehr aufwendig. Und das hatte sich irgendwann totgelaufen und ich wollte eigentlich wieder zurück an diesen Punkt, an dem ich mit Kalinowski schon mal war, mich irgendwie auffrischen. Und dann bekam ich aber eine Brille und ich konnte nicht mehr Landschaft zeichnen. Bevor ich eine Gleitsichtbrille hatte, ging das einfach nicht, weil entweder man sieht die Landschaft oder man sieht, was auf dem Papier ist, und man kann nicht ständig Bleistift und zwei Brillen tauschen. Das funktionierte einfach nicht. Und dann sah ich in Kyoto im Stammhaus der Urasenke-Teeschule eine große Ausstellung mit berühmten Teekeramiken aus dem 17. Jahrhundert. Und der Teemeister hatte damals Zeichnungen, lasierte Tuschezeichnungen von diesen Gefäßen gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich sammle seit inzwischen fast 20 Jahren japanische Teekeramik. Und ich sammle und benutze sie bei der Teezeremonie immer auch deswegen noch, weil ich sie nicht verstehe. Und dann habe ich gedacht, ich beschäftige mich sowieso am liebsten und am längsten am Tag mit Teeschalen. Und warum fange ich nicht einfach mit den Zeichnungen der Teeschalen an? Bei null als Künstler. Und dann kam die Pandemie und es ergab sich ganz schön, dass ich ein Stipendium im Otto-Ubbelohde-Haus hatte, wo ich nahezu von der Außenwelt abgeschnitten war und nur ganz wenig Besuch bekam. Und da habe ich dann Zeit gehabt, ganz allmählich aus eben auch erst lavierten Tuschezeichnungen, Aquarellen zu dieser Punktiertechnik zu kommen. Also die Zeichnungen basieren auf einer Technik, wo man im 19. Jahrhundert archäologische Zeichnungen und Museumszeichnungen mitgemacht hat. Das heißt, sie bestehen nur aus sehr, sehr kleinen Tuschepunkten. Es gibt Hell-Dunkel-Werte, die sich nur durch die Verdichtung der Tuschepunkte einstellen. Keine Linien auf den Zeichnungen. Die sind ungefähr 1:1 groß. Also das, was auf dem Blatt ist, ist so groß, wie die Teeschale ungefähr ist. Es gibt keinen Umraum. Es gibt 4 Zeichnungen pro Teeschale, 4 verschiedene Ansichten, mit denen ich versuche, mir selbst in der Betrachtung und beim Zeichnen diese Dinge begreiflich zu machen. Und das hat dann den Effekt, da das sehr aufwendig ist. Ich brauche pro Zeichnung so, je nachdem, wie dunkel sie ist, zwischen 10 und 14 Stunden, dass ich dann im Endeffekt 50 Stunden auf eine Teeschale gestarrt habe und am Ende dieses Prozesses das Gefühl habe, vielleicht verstehe ich sie jetzt ein bisschen besser. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich würde gerne mit dieser Technik, weil die Sammlung ist groß und sie hat auch ein Konzept. Ich schätze, es sind inzwischen so an die 400 Teeschalen. Dazu kommen aber nochmal so viele Vasen, Wassergefäße, Teedosen aus Keramik und alles, was man so für die Teezeremonie braucht. Ich würde irgendwann gerne mit diesen Zeichnungen und kurzen Texten so eine Art gezeichnetes Kompendium der japanischen Teekeramik machen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil die Zeichnungen so lange dauern, komme ich da nicht so schnell mit voran, wie ich gerne möchte.
Aber bei der Teezeremonie sind wir natürlich auch schon wieder bei einer gewissen Regelhaftigkeit. Und vielleicht auch ein bisschen in der Religiosität. Sie schätzen solche festen Rahmen, solche Regelhaftigkeiten, sind Ihnen schon wichtig?
Ja, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass mein Geist sehr unstet ist und sehr leicht zerfleddert und in alle möglichen Richtungen abgleitet, insbesondere auch in Düsternisse und in Obsessionen und all diese Dinge. Und insofern habe ich früh gemerkt, dass Ritual und Form und Struktur für meinen unsteten Geist einfach gut und nützlich ist. Und die Basisform dabei ist eigentlich das Schreiben oder das Zeichnen. Am liebsten bin ich in einem Roman drin, weil der setzt sozusagen mich in einen Formungszwang. Da kann ich nicht mehr machen, was mir so gerade einfällt. Gleichzeitig kann ich aber eben trotzdem im Rahmen der in Anführungszeichen Spielanordnung des Romans wahnsinnig viel improvisieren. Und wenn gerade keiner da ist, werde ich ganz unleidlich. Und dann bin ich froh, dass ich Teezeremonie machen kann und bestimmte Meditationstechniken gelernt habe, mit denen ich den Tag beginne, die einfach dafür sorgen, dass dieser ständig allen möglichen Unfug produzierende Geist nicht aus dem Ruder läuft. Und eines dieser Rituale, was ich mit das Schönste finde, ist tatsächlich die Teezeremonie. Aber ich bin katholisch sozialisiert, komme aus einem Internat, habe zwischen 10 und 19 fast täglich irgendeinen religiösen Gottesdienst besucht und das hat sicherlich auch seine prägenden Spuren hinterlassen, dass man Ritual in seiner multidimensionalen Durchformung und Ästhetik irgendwie als einen essentiellen Bestandteil des menschlichen Lebens betrachtet.
Ja, diese Erziehung verbindet uns. Sprechen wir doch über Ihren Roman Innerstädtischer Tod. Ein Buch, das auf mehrfache Weise mit den Feldern Kunst und Politik zu tun hat. Wir können aber gerade hier auf einer Kunstmesse nicht über dieses Buch sprechen, ohne über den Rechtsstreit zu sprechen, den es darum gegeben hat. Der Roman ist im Herbst 2024 erschienen. Es geht darin unter anderem um einen jungen Künstler, Fabian Kolb. Der hat seine erste große Ausstellung in der Galerie eines extrem einflussreichen Berliner Galeristen. Konrad Raspe heißt er im Roman. Und irgendwann, ich glaube nicht sofort, es hat ein paar Monate gedauert, der real existierende Galerist Johann König sich in dieser Romanfigur wiedererkennen zu müssen, dürfen, können. Das Ehepaar König hat in mehreren Instanzen versucht, das Verbot von innerstädtischer Tod gerichtlich durchzusetzen, ist damit im August 2025 in letzter Instanz vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das heißt, es gibt gar keinen weiteren Weg. Das Landesgericht, Oberlandesgericht Hamburg haben die Klagen auch abgewiesen. Das heißt, das Buch wird nicht verboten. Was gingen Ihnen vor, als Sie von dieser Klage des Ehepaars König erfahren haben?
Also ich war zu dem Zeitpunkt in Italien, ich hatte da gerade ein Stipendium und guckte über Berge und bekam erstmal eine Panikattacke, weil ich sowieso Rechtsstreitigkeiten nicht gut aushalte. Alles, was mit Jura zu tun hat, ist für mich erstmal potenziell beängstigend. Aber ich habe dann Gott sei Dank mit dem Luchterhand Verlag einen sehr, sehr großartigen Verlag, die sofort, als die Klage kam, mir gesagt haben, mach dir keine Gedanken, wir stehen zu 100% hinter dir, wir ziehen das notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht durch, das ist alles Quatsch, was er da versucht und das ist ein großartiger Roman und wir wissen, wie sehr du den auch literarisch durchgearbeitet hast, dass eigentlich eine solche Klage normalerweise keinen Erfolg haben kann. Das hat mich so halb beruhigt, ich habe dann aber trotzdem natürlich unendlich viel an Materialien zusammengetragen, teilweise Material, was ich für die Recherche benutzt hatte, teilweise die Anklänge, die der Roman tatsächlich auf Realitäten und Realia hat, irgendwie das alles nochmal ausgeführt, war eigentlich 4 Wochen nur damit beschäftigt, quasi dem Verlagsjuristen dann das Material zu beschaffen und zusammenzustellen. Und aber für mich war es eine total angespannte Zeit, weil es heißt ja irgendwie so, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand und man weiß immer nicht, was der liebe Gott dann vorhat, wenn man sich in seine Hand begibt. Man weiß auch nicht, wie Rechtsprechung sich dann im Laufe von Jahren und Jahrzehnten verändert. Gerade Persönlichkeitsrechte haben durch den massenhaften Missbrauch und die Risiken der Social Media, die natürlich die Persönlichkeitsrechte in einer ganz anderen Weise gefährden, als das irgendwie bevor es die komplette Abbildung sämtlicher Wirklichkeiten in unendlich vielen Internetkanälen gegeben hat. Das hat natürlich irgendwie in Teilen auch zu einer Verschärfung der Persönlichkeitsrechte-Debatten im juristischen Bereich geführt und man wusste nicht, was im Endeffekt jetzt der Stand der Dinge sein würde.
Die Behauptung war ja die, dass Konrad Raspe, der Galerist im Roman Johann König, in vielfacher Weise ähnelt. Es gibt vielleicht 2 Dinge, die besonders markant sind. Beide Galerien, die im Roman und die in der Realität, befinden sich in einer ehemaligen Kirche. Und es gibt im Roman einen MeToo-Skandal, einen Zeitungsartikel, der am Abend vor der Ausstellungseröffnung erscheint, in dem der Galerist eben im Sinne von MeToo diverser Übergriffe beschuldigt wird. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das, was Sie gerade erzählt hatten, mussten Sie und der Verlag nachweisen, dass Ihre Figur nicht Johann König ist. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Ja, es war so schwer eigentlich nicht, weil tatsächlich diese Figur nicht Johann König ist. Ich habe, als ich die Figur entwickelt habe, tatsächlich nicht einmal visuell Johann König vor Augen gehabt. Dazu muss man natürlich sagen, hier auf der Kunstmesse werden Sie das wissen, Johann König hat eine Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel Blinder Galerist. Er trägt eine Brille, die unglaublich stark ist, sodass man seine Augen dahinter fast nicht sehen kann. Ich habe mir nachher dann Home Stories von ihm angeguckt, wo dann die Redakteurin schreibt, er macht ständig Fotos mit seinem Handy, zieht die groß, um überhaupt sehen zu können, was da irgendwie los ist. Das aber in einem Segment, wie der bildenden Kunst, wo die Sehfähigkeit das absolute Existenzial ist. Also ohne diese Sehfähigkeit kann man eigentlich nicht beurteilen, was man an Kunst da hat. Auch die Art und Weise, wie sich eine Figur im Raum bewegt, wie sie interagiert mit anderen, ist natürlich völlig anders, wenn so jemand blind ist oder wenn jemand nicht blind ist. Insofern war für mich, mein Galerist ist bekannt dafür, dass er einen sehr präzisen Blick hat. Der Künstler schätzt ihn für die Genauigkeit der visuellen Wahrnehmung. Und da war für mich eigentlich sowieso schon klar, das kann nicht dieselbe Figur sein. Denn ein Galerist, der blind ist, hat ein solches Alleinstellungsmerkmal in dieser Szene mit seiner Blindheit, dass er nicht mit einem präzise sehenden Galeristen verwechselt werden kann. Das ist das eine. Das andere ist, was die Kirchenfrage anlangt. Ich habe lange überlegt, weil der Roman sozusagen die drei großen Sinnstiftungsgruppierungen unserer Gesellschaft im Westen als Thema hat, nämlich zum einen die Politik, dann die Religion und die Kirche und in der dritten Ebene eben die Kunst. Und gerade von der Religion, der Kirche zur Kunst findet ja eine große Abwanderung statt. Sinn wird heutzutage viel mehr durch künstlerische Erzeugnisse massentauglich aufbereitet als durch religiöse Rituale oder religiöse Vorgaben. Und insofern fand ich es dann eigentlich sinnvoll, eine Kirche als Ort zu nehmen. Ich habe dann eine Gründerzeitkirche genommen. Johann König hat eine brutalistische Kirche, weil in dem Roman durch eine rechtsextreme Politikerfigur auch dieser ganze Bereich des Reichsbürgertums, des Deutschen Kaiserreichs, all diese ganzen Fragestellungen spielen eben auch eine zentrale Rolle in dem Roman. Und die Gründerzeit ist die Zeit, wo der deutsche Kolonialismus seinen Aufschwung genommen hat, wo die ganzen Verbrechen des deutschen Kolonialismus, auch der Missionarinnen und Missionare in den Kolonien, überhaupt nie wirklich aufgearbeitet worden sind. Der junge Künstler setzt sich damit auseinander. Alle diese Auseinandersetzungen finden im Grunde im Roman ihren Spiegel darin, dass das eben eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert ist. Auch da ist dann eben klar, ja, es ist eine Kirche, aber es ist eine völlig andere Kirche und sie steht für etwas völlig anderes. Ich hatte lange überlegt, weil eben der rechtsextreme Politiker da ist und der ganze Roman sich ja auch auf Köppen bezieht, den Zweiten Weltkrieg stärker reinzubringen, indem ich einen Bunker als zentralen Galerieort nehme. Nun gibt es in Berlin den Bunker des Sammler-Ehepaars Boros, der zeitgenössische Kunst auf eine ähnliche Weise präsentiert. Und da ist es tatsächlich so, die Frau des Galeristen modelt, so wie meine Galeristenfrau quasi eine Modelfigur hat und als Model aufgetreten sein könnte. Wenn ich den Bunker genommen hätte, hätte auch da, ohne dass ich die persönlich kenne, plötzlich ist geheißen, das müssen die Boros sein, weil die sind die einzigen, die einen Bunker als Galerie betreiben. Und insofern ist man irgendwie, wenn man so herausgehobene Orte hat, immer ganz schnell bei Verwechslungsgefahren. Und Leute lauern auch ein bisschen darauf, in Romanen vorzukommen, denn das gibt ihnen natürlich eine herausgehobene Bedeutung, die ein Zeitungsartikel nie herstellen kann.
Ja, das wäre noch eine Frage, bevor Sie dann gleich eine Passage vorlesen aus dem Roman, der auch in besagter Kirche spielt. Man muss sich ja auch erkennen wollen.
Man muss sich erkennen wollen, genau. Und es hatte tatsächlich in den Rezensionen des Romans vorher, trotz des MeToo-Skandals, den es um die Galerie König gab, kein einziger Rezensent darauf hingewiesen, dass es da eine Ähnlichkeit gäbe, sondern es hatten sich alle nur auf den rechtsnationalen Politiker gestürzt. Und insofern hat Herr König sich sicher auch keinen Gefallen getan, sich da selbst ins Spiel zu bringen. Da hätte sonst kein Hahn nachgekräht. Weil, wie gesagt, ich habe Vorbildfiguren für den Galeristen im Roman, aber das war nicht Johann König.
Dann schlage ich doch vor, Sie lesen eine Passage aus Innerstädtischer Tod, die tatsächlich uns auch einige der Protagonisten näher bringt.
Der Künstler Konrad Raspe versucht, politisch korrekt zu sein, er gendert, er möchte geschlechtergerechte Verhältnisse abgebildet sehen in der Kunst, er möchte den deutschen Kolonialismus, den Kolonialismus insgesamt aufarbeiten. Er ist ein Ich-Erzähler, wundern Sie sich nicht, wenn er Sprachformen benutzt, die eher im Woken-Bereich angesiedelt sind. Ich musste etwas anderes sehen, echt etwas, das nichts mit mir zu tun hat. Musste raus aus der Gegenwart Konrad Raspe und seiner übergriffigen Assistentin Maren Gerstecker, die ihm dauernd betont beiläufig die Hand auf den Unterarm legt, vertraute Blicke mit ihm tauscht, immer eine Spur zu lang, Auge in Auge. Möglich, dass sie mit ihm schläft, im Keller zwischen bruchsicher verpackten Plastiken, Bildern, Objekten oder in einem der teuren Hotels der Umgebung. Streng geheim, aber alle wissen Bescheid. Während Konrads Frau Eva Christine, eine ehemalige Wedding-Plannerin, ins Fitnessstudio geht, zur Kosmetikerin oder zur Thai-Massage. Eva Christine ist schön, viel schöner als Maren Gerstecker, obwohl sie mindestens 15 Jahre älter ist, auch deutlich älter als Konrad. Sie mag mich nicht. Vielleicht ist ihr auch einfach meine Arbeit unheimlich und sie überträgt es auf mich als Person. Sicher nimmt sie an, dass alle Leute in ihrem Umfeld über Konrads Affären spekulieren, versucht sich mit ihrer abweisenden Art die Demütigung vom Leib zu halten, Souveränität zu demonstrieren. Konrad hat ja schon lange diesen Ruf. In Köln oder Düsseldorf heißt es, sobald sein Name fällt, naja, mal sehen, wann die erste an die Presse geht. Dass er Frauen hauptsächlich unter optischen Gesichtspunkten einstellt, ist offensichtlich. Alle Menschen weiblichen Geschlechts, die in der Galerie arbeiten, könnten ebenso gut Models sein. Meistens bleiben sie nicht lange, ein oder zwei Jahre. Aber die Zeiten haben sich geändert. Spätestens seit den Prozessen gegen Harvey Weinstein, Kevin Spacey, ist es kein Zeichen von Erfolg, von Größe mehr, wenn einer in dem Ruf steht, mit seinen MitarbeiterInnen rumzumachen. Vielleicht ist es ein Fehler, dass ich mich von ihm vertreten lasse. Genau die Art Opportunismus, die ich immer verabscheut habe, dass man bereit ist, für seine Karriere alles andere auszublenden. Diese ganze Welt ist mir fremd. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. In Konrad Raspes wilhelminisch bestirntem Betonkäfig kommt meine Arbeit mir vor wie die Arbeit eines anderen, den ich kenne und nicht kenne, der mir Dinge zuflüstert, die mir einleuchten, während ich zugleich weiß, dass sie falsch sind. Ich kann jedem oder jeder, der oder die danach fragt, wortreich die zugrunde liegenden Konzepte erläutern. Niemand wird bezweifeln, dass ästhetische Theorie, kunstgeschichtliche Verweise, Formensprache das Ergebnis meines jahrelangen Nachdenkens sind. Aber je mehr sich die Installation auf der plastischen Ebene einem klaren, kraftvollen Zustand nähert, desto weniger habe ich das Gefühl, dass das Ganze etwas mit mir zu tun hat, dass ich es bin, der die Entscheidungen trifft. Impulse, deren Ursprung ich nicht kenne, gehen auf eine Weise, die ich nicht verstehe, durch mich hindurch und führen mir die Hände. Ich bin ein fremdgesteuerter Automat, der Befehle umsetzt, die eine andere Person programmiert hat. Vielleicht liegt es auch gar nicht an den Räumlichkeiten, sondern an Konrad Raspe selbst, an dem Druck, den es bedeutet, bei einem Stargaleristen auszustellen mit Dependancen in New York, Shanghai, Abu Dhabi. Offensichtlich sieht er etwas in mir, was ihm vielversprechend gewinnträchtig erscheint. Konrad ist überzeugt, dass ich am internationalen Kunstmarkt eine Position besetzen kann, die es so noch nicht gibt. Ich soll als meine eigene Marke etabliert werden und diese Marke soll eine Marktlücke füllen. Er hat Unsummen in die Herstellung der Objekte gesteckt. Ohne sein Geld gäbe es nichts davon. Früher hätte ich mir eingeredet, dass es die anderen sind, die mich von mir selbst entfremden, ihre direkten oder unausgesprochenen Forderungen. Ich wäre überzeugt gewesen, dass ich zu mir zurückfinde, sobald man mich allein lässt. Aber so ist es nicht. Auch wenn ich für mich bin, tagelang niemanden treffe, zerfalle ich in Einzelteile, werde ein Gewirr heterogener Empfindungen, unberechenbarer Impulse. Das, was ich glaube, was ich will, meine Hoffnungen, Ziele, Ängste wechseln sich im Stundentakt ab. Sobald ich aufwache, sind da die Stimmen von Eltern, von FreundInnen, KollegInnen, KritikerInnen, der amerikanische Markt, der ostasiatische Markt, der Blick, den die KunsthistorikerInnen einer fernen Zukunft auf meine Arbeit richten. Wildfremde Menschen, die mir in der U-Bahn, in der Straße, im Supermarkt begegnen, reden auf mich ein. Dinge, Tiere, Gebäude, Landschaften erklären mir, wer oder was ich ihrer Ansicht nach denken, tun, sein soll. Bis zu Konrad Raspes Angebot, in seiner Galerie auszustellen, habe ich improvisiert, aus vorgefundenen Materialien etwas zusammengefügt, eine mittellose Kunst, die bei den BetrachterInnen ein Gefühl des Schwindels erzeugt hat, weil sie unerwartet war, Bekanntes, Vertrautes, durch Verfremdung, Verschiebung des Kontexts in Irritation verwandelt hat. Das Beiläufige, Nebensächliche hat mich interessiert. Ich wollte, dass es aussieht, als wären die Dinge aus sich heraus entstanden, in einem Prozess völliger Selbstvergessenheit, ohne jedes Kalkül, absichtslos wie Zufallsprodukte. Jetzt stelle ich genau geplante, mit Hilfe eines potenten Geldgebers vorfinanzierte Dinge her, die von einer internationalen, auf den Transport hochpreisiger Kunstobjekte spezialisierten Spedition verpackt, auf 300.000 Euro versichert, von Marrakesch nach Berlin gebracht worden sind. Wenn alles so läuft, wie Konrad Raspe es sich überlegt, in zahllosen Gesprächen mit einflussreichen JournalistInnen, SammlerInnen, Museumsleuten vorbereitet hat, wird der, der künftig unter meinem Namen, mit meinem Gesicht, meinem Körper auftritt, ab morgen eine dieser KünstlerInnen, DarstellerInnen sein, die um die Welt reisen, sich auf Messen, Biennalen, in von angesagten KuratorInnen arrangierten Ausstellungen präsentieren, Pressekonferenzen abhalten, Interviews geben, fotografiert werden, sich exzentrische Angewohnheiten in Stil und Gebaren leisten, wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich muss an die frische Luft, um den Kopf frei zu bekommen, habe ich zu Konrad gesagt. Im Grunde ist ja auch alles fertig, den Rest können wir später oder morgen einrichten, meinethalben noch letzte Änderungen vornehmen. Ruf mich an, wenn dir etwas einfällt. An seiner Stelle hat Maren Gerstecker geantwortet, obwohl ich sie gar nicht angesprochen, bewusst an ihr vorbeigeschaut hatte. Du, das verstehe ich. Du bist da jetzt auch wirklich extrem tief eingetaucht in diese ganzen unglaublich intensiven Gefühle. Gerade die Konfrontation mit der Gewaltthematik, das stelle ich mir echt heftig vor. Ich weiß gar nicht, wie du das aushältst. Ich schaue inzwischen ja nicht mal mehr Nachrichten. Kein Problem, habe ich gesagt, mich umgedreht, ohne auf Konrad zu achten, ob er konsterniert, verständnisvoll oder ärgerlich wirkte. Bin zur Tour hinaus, habe mir im Gehen die Zigarette angesteckt, die seit einer Stunde fertig in meinem Tabakpäckchen war. Bin links abgebogen, hätte genauso gut rechts gehen können. Ich kenne mich noch immer nicht aus in der Stadt Berlin, wollte einfach irgendwo hin, wo ich nachdenken kann. Ein Ort, der andere Bilder, Empfindungen erlaubt, während es langsam schon wieder dunkel wird.
Vielen Dank, Christoph Peters. Eine Lesung aus Innerstädtischer Tod. Aus der Perspektive von Fabian Kolb, die einzige Figur im Roman, die aus der Ich-Perspektive spricht. Wir haben jetzt einiges eigentlich über ihn erfahren in dieser Passage. Es ist eine sehr gut gewählte Passage. Unter anderem erfahren wir so ein bisschen was über seine Kunst und auch vielleicht über sein moralisches Gerüst, das er hat. Beides finde ich ja sehr interessant. Vielleicht sprechen wir erstmal über die Kunstwerke. So wie ich sie kenne, haben sie eine sehr präzise Vorstellung davon, wie diese Skulpturen, diese Kunstwerke, die Fabian da ausstellt in der Galerie Konrad Raspe, wie sie aussehen. Können Sie uns etwas dazu erzählen, wie die auch bei Ihnen entstanden sind und wie sie aussehen sollen?
Also der Ausgangspunkt war, dass dieser Hypersensible aus einer reichen Krefelder Textilfabrikanten, Krawattenfabrikantenfamilie stammende Fabian Kolb an der Kunstakademie gescheitert ist mit seinem enormen Zeichentalent. Nur dann ist er sozusagen in die Totalopposition gegangen und hat eine Art Neo-Arte Povera der ärmsten Art gemacht. Also er hat Müll gesammelt, er hat irgendwie Müll fotografiert und daraus so ganz fragmentarische, gekrüsselte Installationen gemacht, die aussahen, irgendwie sagt an einer Stelle sein Onkel, als hätte gerade eine Mietnomadenfamilie das Gebäude wieder verlassen und die letzten Hinterlassenschaften wären jetzt als Kunst identifiziert worden. Und dann hat er mit diesen Dingen seine ersten Schritte gemacht und dann konnte er eine große Installation für Konrad Raspe installieren und er wollte eigentlich aus dieser bürgerlichen Krefelder Familie stammend so einen Dunkelraum in so einer Turnhallenästhetik von früher machen. Also er wollte Turngeräte, wie wir sie vielleicht noch aus dem Sportunterricht kennen, so diese lederbezogenen Dinger, die es irgendwie seit den 20er Jahren gibt, Sprungpferde, Pauschenböcke, wie die alle heißen.
Man weiß auch, wie die riechen.
Ja, man weiß, wie die riechen. Ne? Und er wollte sowas nachbauen und dann aber durch verschiedenste Eingriffe ins Leder, aber auch in die Materialien der Aufhängung, in die Verstrebungen, die Füße, dass da solche sowohl sexuell obsessiven, aber auch Narben, Einschusswunden, irgendwie, dass sowas da drin ist und plötzlich so eine Irritation, so eine Kippfigur steht. Und er wollte eigentlich ursprünglich einen Parcours bauen, wie so ein Turnparcours, mit dem wir als Schüler gequält worden sind. Alles geordnet mit diesen obsessiven Objekten. Und dann kam eben der Krieg in der Ukraine, starben die Leute und plötzlich hatte er das Gefühl, diese Körperlichkeiten, diese verwundeten Körper bekommen einen ganz anderen Ausdruck und er hat angefangen, sie in der Galerie dann völlig anders zu arrangieren, sodass sie jetzt plötzlich aussehen wie so Leichname, aufgequollene Tierkadaver, die man sozusagen so von den Fotos aus der Hölle von Verdun kennt, wo es so aufgequollene Pferde gibt mit den Beinen so dem Himmel entgegengestreckt. Und plötzlich bekam seine ganze Installation einen anderen Ausdruck. Aus den Quälapparaten, die selbst gequält worden sind, entstand so etwas wie ein fast schon Antikriegsdenkmal, wo er nochmal die Schrecken des Krieges in einer abstrakten Form irgendwie thematisiert, was auf keinen Fall thematisiert werden soll, weil alles das irgendwie auch schwer tabu ist. Und ich habe tatsächlich, als ich das Ganze entwickelt habe, mir überlegt, wie könnte eine Kunstinstallation aussehen, die ganz kontingent ist, das heißt viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten hat. Es gibt die autobiografischen Verletzungen, es gibt die Anklänge an plastische Arbeiten des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts, die industrialisiert worden sind. Dann gibt's aber eben auch die Anklänge an die Kunst von Kalinowski, bei dem ich groß geworden bin als Künstler, der selber diese Lederobjekte mit starker sexuell erotisch gewalttätiger Aufladung gemacht hat, die ich dann wiederum in der Kirche von Friedhelm Mennekes, St. Peter in Köln, zum ersten Mal in einem Sakralraum gesehen habe in den 80er Jahren, weshalb das dann wiederum auch für die Galerie Konrad Raspe so ein Inspirationsmoment war. Also alles das wollte ich da drin haben in einer möglichst komplexen Interpretierbarkeit, um auch zu zeigen, dass eben ein Kunstwerk und im Transfer natürlich auch ein Roman nie ein eindeutiges Gebilde ist und Anklänge in alle möglichen Ebenen öffnen. Und so habe ich versucht, eben diesen Installationskunstpark von Fabian Kolb zu bauen.
Fabian Kolb ist ja, so wie ich den Roman lese, eigentlich in mehrfacher Hinsicht in einer Zwickmühle. Vielleicht reden wir erstmal über ihn als Person. Wir haben jetzt gehört, die Passage, die Sie vorgelesen haben, er drückt sich sehr achtsam aus. Er ist überhaupt in jeder Hinsicht sehr darauf bedacht, achtsam zu sein. Wir sind ungefähr gleich alt, jedenfalls sind wir eine Generation. Wir haben vielleicht einen anderen Begriff vom Künstler, nämlich einen Begriff von einem Künstler, der die moralische Verderbtheit, die moralischen Untiefen, wie auch immer wir das nennen wollen, von Menschen möglicherweise auch beschreiben soll oder dorthin vordringen soll. Und ich frage mich natürlich, wie soll das gehen, wenn man alles tut, um genau dort aber persönlich nicht hinzukommen? Sehen Sie dieses Dilemma auch, das möglicherweise für junge Künstlerinnen und Künstler jetzt gerade so aufscheint?
Ich finde, das ist ein ganz großes, es ist auch für mich eine dramatisch offene Frage. Ich weiß auch nicht, wie sie sich lösen will, weil wir auf der einen Seite natürlich dieses Moment der Achtsamkeit als großes Anforderung an alles haben, was künstlerischen Ausdruck betrifft. Es darf niemand verletzt sein, es darf niemand diskriminiert werden, es darf sich auch niemand verletzt fühlen, jemanden verletzen wollen, und dass jemand sich verletzt fühlt, sind ja auch noch zwei verschiedene Dinge. Das ist das eine, und es führt dazu, dass ich selbst beim Schreiben inzwischen denke, wenn ich eine Figur irgendetwas wahrnehmen lasse, wenn er mit seinem männlichen Neandertalerblick einer Frau auf den Hintern starrt, ist das schon eine Zumutung für die Frauen, die nachher den Roman lesen werden. Kann ich das überhaupt noch mit dem sogenannten Male Gaze guten Gewissens in einen Roman schreiben? Nun gibt es Männer und Frauen auf dieser Welt und sie sind natürlich sexistisch. Ich weiß, dass auch Frauen Männern auf den Hintern gucken. Das soll es geben, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Das ist das eine. Alles ist problematisch, was vormals quasi die Grundbedingungen und auch Grundschwierigkeiten des menschlichen Lebens ausgemacht haben. Auf der anderen Seite gibt es eine Forderung nach Authentizität. Und diese Forderung nach Authentizität verlangt eigentlich, dass ich mehr oder weniger über nichts was sage, wo ich nicht eine persönliche Erfahrung mit verbinde. Das würde in der Folge haben, dass wir alle nur noch Meditationsbücher in getrennt geschlechtlichen Ashrams beschreiben dürfen. Macht keinen Spaß zu lesen, schätze ich mal, jedenfalls nicht auf Dauer, kann man auch mal machen. Und also dieser Widerspruch ist für mich nicht lösbar. Er widerspricht eigentlich auch dem, wie ich mir Kunst immer vorgestellt habe, dass man als Künstler in existenzielle Krisen und Gefahren und Risiken reingeht, bis hin natürlich auch ins Ausloten der eigenen Monstrosität. Nicht, weil man das will, sondern weil man einfach als Persönlichkeit mit diesen Komplexitäten gestraft ist. Und also schaue ich, was ist da, was passiert da, und dann versuche ich es zu beschreiben und statte Figuren damit aus. Und erst dann, finde ich, wird Kunst interessant, wenn wir wirklich den Blick auf den Menschen in seiner Abgründigkeit, auch in seiner Verworfenheit, in seiner Schuldhaftigkeit, in seiner Monstrosität nicht mit vorab geregelten moralischen Tabus belegen, denn dann können wir uns das Ganze auch sparen. Dann finden wir mit der Kunst nicht mehr mehr raus als beim ZDF-Mittwochsfilm. Das mag auch mal schön sein, aber dann ist Kunst Opium fürs Volk.
Deutliche Worte, ja. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Dahin zielte meine Frage ja auch. Der andere moralische Konflikt, den Fabian im Roman hat, ist natürlich der, den er mit seinem Galeristen auszutragen hat. Wir hatten es gesagt, am Abend vor der Ausstellungseröffnung erscheint ein Zeitungsartikel im Internet, ich glaube am Tag der Ausstellungseröffnung dann auch im Print, in dem Konrad Raspe als MeToo-Täter, als übergriffig klassifiziert wird. Und Fabian sich natürlich überlegen muss, kann ich mit einem solchen Mann weiter zusammenarbeiten? Kann ich meine künstlerische Karriere, die er ohne Zweifel vor sich hat, auf einen solchen Mann bauen? Wie geht er damit um?
Na, er ist natürlich zunächst einmal schockiert, wobei er natürlich auf der anderen Seite schon vorher wusste, dass es diese Gerüchte über Konrad Raspe gibt, und er hatte auch schon dies und das gehört. Aber das schiebt man dann natürlich zur Seite, wenn man eine solche Chance bekommt. Und in dem Moment, wo das dann quasi augenscheinlich ist, da gibt's Frauen, die ihm alles Mögliche vorwerfen, ist er in einem gewaltigen Dilemma. Also mit seiner eigenen Moralität müsste er eigentlich sagen, die Ausstellung wird abgesagt, wir machen das jetzt nicht. Ich kann das nicht guten Gewissens tun. Ich setze damit sozusagen meine eigene Glaubwürdigkeit als Mensch und als Künstler aufs Spiel, wenn ich da jetzt morgen Abend, wenn dann dieser Zeitungsartikel gekommen ist, in der Galerie stehe und so tue, als wäre nichts gewesen. Auf der anderen Seite hat er natürlich Verträge unterschrieben und diese ganze Ausstellung hat viel Geld gekostet, was Konrad Raspe vorgestreckt hat. Vermutlich, wenn er die jetzt platzen lässt, wird er in irgendeine Form von Regresspflicht kommen, abgesehen von dem Verlust der Karriere, womit er vielleicht noch klarkäme, weil er, glaube ich, so ein bisschen durchaus ein Desperado ist, der sagt, okay, dann gibt's halt keine Karriere, dann schlage ich mich halt anderweitig durch. Er kommt auch aus einer großen industriellen Familie. Mutmaßlich, wenn er da ein bisschen was von seinem Erbe bekommt, wird er auch nicht am Hungertuch nagen, wenn er mit seiner Kunst keine große Karriere macht, ne? Aber trotzdem diese große Summe, die da im Raum steht, die er mutmaßlich würde zurückzahlen müssen, wenn er jetzt die Ausstellung absagt, die ist natürlich schon ein enormer Druck. Und er kämpft mit sich. Er geht dann zur Ausstellungseröffnung und das Dilemma ist für ihn nicht wirklich auflösbar.
Es passieren dort, vielleicht können wir das sagen, Dinge, die möglicherweise den Wert der Kunstwerke eher noch steigern könnten, obwohl es nicht so gemeint ist.
Genau, das passiert und gleichzeitig trifft er Entscheidungen, die dann vielleicht doch irgendwie ihn selber moralisch besser dastehen lassen, als wenn er da jetzt alles mitspielt. Aber das wissen wir nicht.
Sie haben Fabians Familie erwähnt und damit sind wir bei einer anderen Figur, nämlich bei Fabians Onkel. Eine ganz sinistre Figur, würde ich sagen, Dr. Hermann Karius, 73 Jahre alt, Vordenker einer Partei, die die Neue Rechte heißt. Sein Markenzeichen ist eine silbergraue Krawatte mit Forellen. Die wiederum stammt aus der Fabrik seines Schwagers, der diese Krawatten herstellt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ein Vordenker der Neuen Rechten, 73 Jahre alt, dessen Markenzeichen eine Krawatte ist, der könnte sich ja nun tatsächlich in dieser Figur Hermann Karius wiedererkennen, wenn man an jemanden denkt, der so ähnlich auftritt. Haben Sie diesbezüglich irgendwas gehört?
Also gehört habe ich in der Hinsicht nichts, aber es gab natürlich Hinweise darauf, dass die Figur Alexander Gauland in verschiedenen Hinsichten ähnelt, wobei Alexander Gauland ja eine Hundekrawatte trägt. Das ist ja ganz was anderes als eine Forellenkrawatte, natürlich. Zumal die Forellenkrawatte im Roman eine Katze anlockt, mutmaßlich, die für den weiteren Verlauf des Romans eine zentrale Rolle spielt. Mit einer Hundekrawatte hätte der Roman einen ganz anderen Verlauf genommen. Aber natürlich habe ich mir da Alexander Gauland, natürlich auch einer der produktivsten Schriftsteller des neuen rechten Spektrums, ist alles angeschaut, was er so von sich gegeben hat. Ich habe aber auch 500 Seiten Interviews mit Björn Höcke gelesen, um mich in die Denkwelt der neuen Rechten einzufinden.
Sie haben 500 Seiten Björn Höcke gelesen?
Ja, ja, Interview. Es gibt einen Künstler, Sebastian Hennig, der mit ihm einen dicken Interviewband gemacht hat. Das habe ich mir alles angeschaut und man sieht dann, wenn man die Figur Hermann Karius sich anschaut, auch, dass teilweise mehr Denken von Höcke drin ist, der so eine Preußenverherrlichung hat, die Gauland eigentlich nicht hat. Gauland war nie so ein großer Preußen-Fan, hat auch keinerlei Sympathien für dieses ganze Reichsbürgerliche. Er war immer eigentlich eher ein wertkonservativer Bildungsbürger, der dann im Laufe seines Älterwerdens in den rechtsextremen Raum reingerutscht ist. Aber da gibt's sozusagen auf der gedanklichen Ebene viele Dinge, die aus beidem und dann auch noch aus anderen neurechten identitären Quellen zusammengeführt worden sind. Da hat sich niemand beschwert. Alexander Gauland ist auch tatsächlich, ich glaube, 8 oder 9 Jahre älter als Dr. Hermann Karius. Ist zum Zeitpunkt, wo der Roman spielt, schon über 80, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Alexander Gauland kommt ursprünglich aus Ostdeutschland, wohingegen Dr. Hermann Karius tatsächlich aus Krefeld kommt, in diese Krawattendynastie eingeheiratet hat. Und insofern gibt es da schon auch sehr, sehr viele Unterschiede zwischen den Figuren. Krefeld spielt eben auch eine wichtige Rolle für den Roman als Schauplatz mit dieser Textilindustrie. Auch als Stadt, die in so im Niedergang begriffen ist, mal so eine Perle der bürgerlichen Kultur gewesen ist.
Wir werden gleich noch eine Passage hören, die aus der Perspektive von Hermann Karius geschrieben ist. Ich muss nur eine Frage stellen. Sie machen das so geschickt. Sie schieben diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt so geschickt ineinander, dass ich sagen muss, als Leser dieses Romans, im Grunde genommen ist mir jede Perspektive einigermaßen plausibel geworden. Auch die von Dr. Hermann Karius, der ja auch beileibe kein Dummkopf ist, das muss man ja sagen, der ist ja nicht blöd. Ich muss aber auch sagen, so richtig unsympathisch geworden ist er mir in der Lektüre auch nicht. Hätte er das sollen?
Sympathisch oder unsympathisch ist ja erstmal für eine Romanfigur kein Kriterium.
Nein.
Wenn man in einer Figur tief reingeht und sie in ihren vielen Facetten ausleuchtet, kann sie sowohl ins Unsympathische als auch in ihrer Unsympathik dann, je nachdem, wie man draufschaut, wieder ins Sympathische kippen. Ich habe bei Dostojewski, der in dieser Hinsicht für mich immer vorbildhaft war, Leute mögen gelernt, die objektiv gesehen vermutlich die reinen Scheusale waren. Aber weil Dostojewski so sehr in ihre Abgründe und Verästelungen mit einer solchen Feinheit reingeht, werden sie mir auf einmal plausibel und verlieren ihre Monstrosität. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn ich den Roman als politisches Propaganda-Instrument betrachte, was ich nicht tue. Ich sehe den Roman eher als ein Medium, in dem ich Vielstimmigkeit herstellen kann und in dieser Vielstimmigkeit den verschiedenen Leserinnen und Lesern Perspektiven in den Kopf schmuggle, die sie sonst nie denken würden. Weil wenn Gauland irgendwo im ZDF-Interview kommt, haben alle schon abgeschaltet. Dann muss man ihm nicht mehr zuhören. Das kann ich begründen, warum ich dem nicht zuhören will. Aber im Roman, wenn die Figur trotzdem spannend und ambivalent ist, höre ich plötzlich dann vielleicht mal Perspektiven, die ich sonst nicht hören würde. Wobei die meiste Kritik in diesem Roman bekam der eigentlich nette Fabian Kolb für sein Gendern. Da sind Leute irgendwie in den Online-Kritiken in regelrechte Hasstiraden verfallen, weil ich jetzt nun in meinem Roman gendere. Eine Figur gendert, weil sie auch im wirklichen Leben gendern würde. Andere Figuren gendern nicht. Einen rechtsextremen Politiker gendern zu lassen, wäre ja ein totaler Perspektivbruch. Und für mich ist dann bei der Behandlung der Figuren immer wichtiger, dass ich die Perspektive der Figur plausibel durchführe im Sinne ihrer Eigengesetzlichkeit und erst im zweiten Schritt gucke, ob das jetzt politisch gut oder schlecht ist.
Die größte Angst im Roman besteht ja darin, dass Hermann Karius dann doch zur Ausstellungseröffnung auftauchen könnte. Wir verraten auch nicht, ob er das tut, aber lesen Sie doch noch mal eine Hermann-Karius-Passage, bitte.
Eine Mercedes-Limousine aus der Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestags rollte im Schritttempo über den Platz. Im Fond saß Dr. Hermann Karius, Abgeordneter der Neuen Rechten. Er war 73 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, schlecht gelaunt und gab sich Mühe, es niemanden merken zu lassen. Dass sein Kardiologe meinte, er solle einen Gang zurückschalten, weniger Fett essen, weniger trinken, ging ihm ebenso auf die Nerven wie die Tatsache, dass mittlerweile mehr als die Hälfte seiner Fahrer einen morgenländischen Migrationshintergrund hatte. Soweit, dass sich ein plötzlicher Anfall von Gotteskriegertum hundertprozentig ausschließen ließ, konnte die Sicherheitsüberprüfung noch gar nicht reichen. An den Wurzeln, genetisch und kulturell, änderte im Übrigen auch ein deutscher Pass nichts. Hermann Karius hatte keine Angst um sich persönlich, dafür hing er schon lange nicht mehr genug am Leben. Ihm ging's ums Prinzip und um die Außenwahrnehmung. Welchen Eindruck vermittelte es, wenn die gewählten Vertreter des deutschen Volkes von Türken oder Arabern mit Salafistenwerten chauffiert wurden? Was sollte der Mann auf der Straße denken, wenn er sah, wie Anzug-Islamisten den Abgeordneten die Wagentür öffneten? Kein Wunder, dass inzwischen viele von einem breit angelegten Bevölkerungsaustausch auf Kosten der ersten echten Deutschen sprachen. Hermann Karius ließ sich jetzt regelmäßig auf Umwegen durch das alte Berlin fahren, sah aus dem Fenster imaginierte Vergangenheiten, Könige, Generäle, Maler, Dichter und Denker, in der Hoffnung, dass sich einer davon vor seinem inneren Auge materialisierte, den Geist des Deutschen Reichs auf eine Weise verkörperte, dass sich eine echte Vision seiner künftigen Gestalt einstellte. So oder so bedurfte es eines grundlegenden und vollständigen Neubeginn des Landes auf allen Ebenen, philosophisch, zivilisatorisch, ökonomisch und militärisch. Dieser Prozess stand erst am Anfang. Mehr als 50 Jahre unter der autoaggressiv-antinationalen Agenda von 68 bedeuteten eine gewaltige Last, die sich nicht von heute auf morgen abschütteln ließ. Hermann Karius war einer der wenigen Köpfe der Bewegung, dem als promoviertem Historiker sowohl die Geschichtskenntnisse als auch die intellektuellen Kapazitäten zur Verfügung standen, ein klar umrissenes Bild deutscher Identität auf der Basis einer reichen Vergangenheit für eine blühende Zukunft zu entwerfen. Ohne eine Nation, die sich ihrer selbst stolz bewusst war, wären alle Versuche, die europäisch-abendländische Kultur vor der Auslöschung durch orientalische Wirtschaftsmigranten, amerikanischen Vulgärkapitalismus, chinesische Totalüberwachung zu retten, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mehr denn je brauchte es Leute wie ihn, ganz egal, was sein Kardiologe Dr. Haubrich ihm riet, was seine Freundin sagte oder sein Sohn Martin, der ein guter Sohn war, allerdings in jeder Hinsicht auf der falschen Seite stand. Immerhin verhinderte das Zölibat, dass er offen als schwuler Aktivist auftrat. Herr, wie war Ihr Name noch gleich? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Brahimi, Rashid Brahimi. Können Sie bitte hier anhalten und mich aussteigen lassen? Ja, natürlich. Der Fahrer lenkte den Wagen in eine Parkbucht rechts des Schinkeldenkmals. Hermann Karius wartete mit dem Aussteigen, bis Rashid Brahimi um das Fahrzeug herumgegangen war und ihm die Tür öffnete. Er strich sich das Tweed-Sakko glatt, rückte die silberblaue Forellenkrawatte zurecht, sein Markenzeichen seit fast 20 Jahren, handgenäht in der Krawattenmanufaktur Leister, der letzten, die noch in Krefeld produzierte und im Besitz seines Schwagers Hans-Gerd Kolb, dem er damit beträchtliche Umsatzsteigerungen beschert hatte. Der Schwager beklagte sich trotzdem bei jeder Gelegenheit, weil er fürchtete, in die falsche politische Ecke gerückt zu werden, am Ende mehr Kunden zu verlieren als zu gewinnen. Sobald einer von den Pressefritzen auf die Idee kam, ihre familiäre Verbindung an die große Glocke zu hängen. Hermann Karius überquerte den Platz, der noch immer zur Hälfte eine Baustelle war, trat an die bronzenen Geländer der Balustrade oberhalb des Spreekanals. Die meisten Grünflächen in der Gegend waren in den vergangenen Jahren neu angelegt worden. Er atmete schwer, sah hinüber auf das andere Ufer, wo sich das frisch fertiggestellte Portal des unlängst eingeweihten Talmi-Palasts erhob. Auf den Relieftafeln rechts und links des Eingangs wurde der preußischen Könige Friedrichs I. und Friedrichs II. Gedacht, immerhin. Doch statt hier im Zentrum Berlins mithilfe einer architektonisch und kunsthandwerklich herausragenden historischen Rekonstruktion des von kommunistischen Kulturbanausen gesprengten Schlosses, der Stadt ihr Herz zurückzugeben, den Menschen im Land fast 80 Jahre nach dem Ende des unseligen Kriegs eine Versöhnung mit der eigenen Geschichte zu ermöglichen, hatte man eine missratene Hybride aus Rokoko und Brutalismus dorthin gestellt, in der unter großem Trara die Artefakte der Primitiven des gesamten Erdkreises präsentiert wurden, mit dem Ziel, auch die weltgeschichtlich herausragenden Zeiten der deutschen Vergangenheit als Epochen der Unterdrückung, der Kriegstreiberei, des Kolonialismus und des Sklavenhandels zu verunglimpfen. Das sogenannte Humboldt-Forum, eine Schande, den Namen dieser bedeutenden Gelehrten dafür zu missbrauchen, bildete den Ausgangspunkt für die nächste Stufe des deutschen Aufarbeitungswahns. Von hier aus sollte eine kollektive Psychoanalyse sämtlicher Wahnvorstellungen und Gräueltaten des gesamten Westens ihren Ausgang nehmen. Dass die weitaus meisten und grausamsten Kolonialverbrechen auf das Konto von Holländern, Belgiern, Engländern, Franzosen, Spaniern und Portugiesen gingen, wurde dabei umstandslos unter den Teppich gekehrt. Schließlich hatten die Deutschen sich nach dem Krieg erst bußfertig zum Weltbösewicht erklären lassen, um sich dann auf ewig der Wiedergutmachungsdiktatur zu unterwerfen. Jetzt, wo kaum noch Holocaust-Opfer übrig waren, kamen die Afrikaner an die Reihe, danach wahrscheinlich Papuas oder Polynesier. Wo auch immer irgendein deutscher Kapitän oder Soldat in den vergangenen 300 Jahren seinen Fuß an Land gesetzt hatte, fand sich mit Sicherheit etwas, das nach einer publikumswirksamen Bußübung verlangte. Dabei müsste realistisch gesehen ein Großteil der Menschheit ohne den zivilisatorischen, wissenschaftlichen und technologischen Transfer, der im Zug des sogenannten Kolonialismus den Rest der Welt mit den Segnungen des in Europa entwickelten Fortschritts beschenkt hatte, noch immer auf Elektrizität, Industrieproduktion und moderne Medizin verzichten. Sie würden halbnackt mit Pfeil und Bogen durch den Busch jagen, ihre Hütten mit getrocknetem Kuhdung heizen, böswillige Schnitzfiguren mit ranziger Butter begießen und den Frauen die Genitalien verstümmeln.
Vielen Dank, Christoph Peters. Ein Einblick in die Gedankenwelt von Dr. Hermann Karius. Wir sprachen über Innerstädtischer Tod, den Roman von Christoph Peters, hier in SWR Kultur lesenswert vor Ort. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Im März erscheint dort schon wieder ein neues Buch von Christoph Peters, das heißt Entzug. Auf das bin ich wahnsinnig gespannt. Christoph Peters, erst einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch heute. Alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank.